Micro Europa.
Sounds
moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Reisen muss nicht immer all-inclusive und am Strand sein. Der Trend in den letzten Jahren geht viel mehr in Richtung Spannung, Erlebnisse und kulturelle Eindrücke. Auch die Art, wie gereist wird, kann dabei ganz unterschiedlich aussehen und ist nicht zuletzt oft vom Geldbeutel abhängig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Reisealternativen. Ich bin Vivian Strittmatter. In der nächsten Stunde erfahrt ihr, warum es unserer Welt gut tut, sich genau zu überlegen, wie und wie oft wir reisen. Außerdem hören wir von ganz unterschiedlichen Reisemöglichkeiten. Günstige Varianten wie Couchsurfing oder Airbnb können genauso spannend sein, wie einfach mit einem Interrail-Ticket in den Zug zu steigen, ohne genau zu wissen, wo man abends übernachtet. Wer seine Reise noch mit einem nachhaltigen Zweck ausstatten möchte, kann sich überlegen, ob ein FSJ oder ein Auslandssemester eher seine Art ist, die Welt zu erkunden. Viele unserer Reporter haben sich mit dem Thema Reisealternativen auseinandergesetzt und tolle Menschen gefunden, die ihre ganz eigene Reisegeschichte zu erzählen haben. Passend zum Thema steigen wir gleich mit dem Reiseklassiker Have Love, Will Travel von The Sonics aus dem Jahre 1964 ein. Bei dem Begriff Klimawandel denken wohl die wenigsten an ihren nächsten Urlaub. Welche Folgen der Tourismus allerdings für die Umwelt hat und was man bei der Reiseplanung berücksichtigen kann, klärt Ines Marschand im Gespräch mit dem Reiseunternehmer Armin Holp.
Die Welt entdecken, entspannen, genießen. Klar, Reisen macht Spaß. Rund 70 Millionen Reisen machen die Deutschen pro Jahr. Vielen ist dabei nicht bewusst, welche Folgen das für Umwelt und Klima hat. Armin Holp ist Geschäftsführer der Reiseportale nachhaltigerreisen.de und Esperanza Tours.
Nachhaltigkeit finden über die Hälfte der Deutschen eines der wichtigeren Kriterien bei der Reiseentscheidung. Wenn man dann mit den Menschen in Kontakt ist, wenn man mit ihnen spricht, finden die das schon alle gut, aber es ist nicht das Hauptkriterium, eine Reise zu buchen.
5% aller klimaschädlichen Emissionen weltweit entstehen durch den Tourismus. Dazu zählen auch der Verbrauch von Wasser, Flächen und Lebensmitteln. Auf seiner Rucksackreise durch Lateinamerika erlebte Holb die Konsequenzen der Reisewut hautnah mit.
Man sieht halt oft die Reisegruppen, die überhaupt nicht in Kontakt kommen mit der Bevölkerung, da mit großen Bussen überall rumfahren, die Reisegäste ihren ganzen Luxus zur Schau stellen und die armen Menschen dem hinterherneiden. Das waren so für mich so Punkte, wo ich gesagt habe, das geht auch anders.
Doch kann man nur noch mit schlechtem Gewissen oder gar nicht mehr verreisen?
Wer gar nicht reist, hat keinen internationalen Austausch. Und wenn man sich die Konflikte auf der Welt ansieht, ist es eben durchaus auch notwendig, dass es Menschen gibt, die andere Länder anschauen.
Schon bei der Planung kann man bestimmte Punkte berücksichtigen. Zum Beispiel die Art zu reisen. Muss es wirklich immer das Flugzeug sein? Schließlich ist das die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Wer von Deutschland auf die Malediven und zurückfliegt, produziert über 5 Tonnen CO2. Mit einem Auto kann man dafür mehr als 30.000 Kilometer fahren.
Alle 3 bis 5 Jahre eine Fernreise ist okay, wenn man sonst halbwegs nachhaltig lebt. Aber es ist halt auch so, dass man mindestens bei einer Flugreise 15 Tage im Zielgebiet bleiben soll. Einfach aus dem Hintergrund, dass man nicht jede Woche in ein anderes Land fliegt.
Wer sich vorab gut informiert, findet außerdem bei vielen Anbietern und Unterkünften klimafreundliche Angebote. Diese achten dann zum Beispiel auf Wasser- und Energieverbrauch oder die Nutzung lokaler ökologischer Produkte.
Zum Beispiel Unterkünfte mit einheimisch geführten Hotels, also nicht bei den großen internationalen Ketten. Gut ausgebildete Reiseleiter, möglichst kleine Reisegruppen, einfach um es den Menschen auch zu ermöglichen, in Kontakt mit den Einheimischen zu kommen. Wir haben dann auch Projektreisen mit drin, wo man auch mal ein Sozialprojekt besucht oder aber wo man vielleicht auch mal 1-2 Tage bei Einheimischen wohnt, einfach um Teil der Gesellschaft zu sein. Aber wir haben das Angebot breit gefächert, dass für jeden was dabei ist.
Urlaub kann man jedoch auch in Deutschland machen. So hat Holb auch Inlandsreisen im Programm, zum Beispiel eine Wandertour in Bayern. Also warum in die Ferne schweifen? Das findet auch Barbara Honner vom Bürger- und Verkehrsverein Tübingen.
Wir sind natürlich eine Ökostadt und wir bieten auch naturnahe Freizeitangebote an. Da haben wir natürlich jede Menge Spaziergänge, Tübinger Spaziergänge. Jetzt sind neu herausgekommen die Premium-Wanderwege und auch die Premium-Spazierwege. Das sind ausgeschilderte, ausgesuchte Spazier- und Wanderwege im Landkreis Tübingen mit Karte, mit Beschreibung. Ganz wundervoll, um Tübingen und Umgebung kennenzulernen.
Es muss also nicht immer ein Urlaub auf den Malediven sein, um dem Alltag zwischendurch zu entfliehen. Das tut uns und auch der Umwelt gut.
Ines Marschand über nachhaltiges Reisen. Mit großen Schritten schreitet der Klimawandel voran. Das Projekt Iceberg Songs von der Abteilung für Klimaentwicklung der UNO soll deshalb die Gesellschaft aufrütteln. Forscher nahmen die natürlichen Geräusche der schmelzenden Riesen auf. Künstler aus aller Welt haben sie zur Musik verarbeitet. Hören wir uns nun einen Auszug der dabei entstandenen Songs an. Bei der unbewussten Art zu reisen tut es sicher auch dem eigenen Geldbeutel gut, auf andere Arten zu reisen, neben der All-Inclusive-Kreuzfahrt zurückzugreifen. Couchsurfing ist eine kostengünstige Alternative, wenn es um die Unterkunft geht. Wie das genau funktioniert, wo das Phänomen seinen Ursprung hat und was man als Couchsurfer unbedingt beachten sollte, erklärt der folgende Beitrag von Katrin Piecher im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Karin Bürkert.
Was ist Couchsurfing?
Ja, das ist jemand, der im Internet surft und auf der Couch hockt.
Also Couchsurfing ist einfach vor der Couch sitzen, Fernseh gucken und Handy spielen und so Zeug.
Auf dem Sofa rumrutschen.
So wie es einige Passanten aus der Tübinger Altstadt beschreiben, stimmt es nicht ganz. Couchsurfing ist ein Netzwerk im Internet für Gastfreundschaft. Mitglieder können hier ihre Couch als kostenlose Unterkunft anbieten oder selbst nach einer suchen. Die Website dafür gibt es schon seit 2004. Doch das Phänomen an sich hat tiefere Wurzeln.
Im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert schon haben die Leute angefangen zu reisen. Das war eher die gehobenere Mittelschicht oder Oberschicht. Und die haben auch ihre weitesten Netzwerke eben dann per Post ausgekundschaftet, bei wem kann ich unterkommen. Und haben teilweise auch völlig fremde, also über A und B und C bekannte, völlig fremde Leute dann letztlich aufgenommen bei sich. Und das ist schon auch ein frühes Couchsurfing gewesen.
Erklärt Dr. Karin Bürkert, Dozentin für empirische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen. Ob heute oder damals, welche Gründe gibt es, um solche Netzwerke zu erschaffen? Studien zeigen, dass es nicht nur ums Sparen geht. Wichtig ist auch das Kontakteknüpfen und die Interaktion mit anderen Menschen.
Und dann kommt mit dem Social-Media-Gedanken auch noch ein Teil, finde ich, der Selbstdarstellung dazu. Denn ich mache mein eigenes Profil, ich zeige da, wie ich wohne, zeige irgendwie mich und man muss es ja auch, also muss mich da ja selbst darstellen, das kann ja auch Spaß machen.
Bürkert fügt dem noch hinzu.
Dann ist noch so ein vierter Aspekt, dass ich eben auch, ich gebe was, aber ich erwarte auch immer eine Gegengabe. Das heißt, vielleicht Spaß mit Leuten, einen lustigen Abend verbringen, vielleicht gibt es ein nettes Gastgeschenk. Also so eine soziale Gabe erwartet auch immer eine soziale Gegengabe. Und es soll eine Beziehung daraus entstehen durch dieses Geben und Nehmen.
Soziale Gabe und Gegengabe beruhen auf Vertrauen und Ehrlichkeit. Doch woher weiß ich, ob mein Gastgeber wirklich zuverlässig ist? Hierfür bietet die Website ein Ranking-System, mit dem Couchsurfer und Gastgeber sich gegenseitig bewerten können. Um als Gast, aber auch als Gastgeber schlechte Erfahrungen zu vermeiden, gibt Bürkert folgenden Tipp.
Ich glaube, man muss einfach reflektiert damit umgehen und überlegen, womit kann ich mich wohlfühlen? Was erwarte ich, wenn ich Couchsurfing mache? Also was möchte ich an Kommunikation und an Interaktion zulassen? Und wo wäre für mich die Grenze? Und das dann auch so, dass die Regeln einfach klar sind. Also es ist ein soziale Zusammenkunft mit Fremden und die kann ich klar regeln und diese Plattform dann eben dazu nutzen.
Regeln braucht es vor allem dann, wenn Couchsurfing oder auch neuere Websites wie Airbnb zum Problem für Hotels oder den Wohnungsmarkt werden. Bei Airbnb können Privatpersonen ihre Zimmer oder ganze Wohnungen gegen Bezahlung zur Verfügung stellen. Doch wie lässt sich so etwas regeln?
Ja, da muss man sozusagen die Politik fragen, ob die da einen Riegel vorschiebt. Also es gibt schon bestimmte Länder. Ich war jetzt dieses Jahr in Island zum Beispiel und habe über Airbnb geschaut und da war kurz vorher die Polizei bei meinen Gastgebern, die überprüft hat, ob sie auch eine bestimmte Genehmigung hat, weil in Island braucht man, um Airbnb zu machen, eine bestimmte Genehmigung und muss auch eine bestimmte Abgabe zahlen, wenn man das tut, weil man natürlich Wohnraum, also nicht nur den Hotels sozusagen was abgräbt, sondern auch Wohnraum vom Markt nimmt, der dringend gebraucht wird.
Kritisch sollte man sein, wenn für Couchsurfing Geld verlangt wird und Airbnb-Wohnungen zum reinen Geschäft werden.
Also das hat mit der ursprünglichen alternativen Idee des Couchsurfings eigentlich nichts mehr zu tun.
Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten. Bis dahin haben die Tübinger Passanten fürs Couchsurfing aber noch folgende Tipps.
Also ich glaube, für den Start ist es vielleicht ganz gut, wenn man erstmal zu zweit anfängt, Couch zu surfen. Dann hat man vielleicht nicht so großen Respekt davor. Und sonst, dass man sich einfach auf die Leute einlässt.
Die Profile der Leute durchlesen, weil ganz viele reagieren nicht auf Anfragen, wenn sie merken, dass man nicht wirklich gelesen hat, was sie möchten. Also weil viele, glaube ich, schreiben einfach so Standardsachen und einfach auf das Profil eingehen. Und dann kriegt man meistens auch gutes Feedback.
Also ich würde ein frisches Handtuch mitnehmen und vielleicht noch ein Bettlaken.
Ein Beitrag von Katrin Piecher zum Thema Couchsurfing. Im Beitrag war auch kurz die Rede von Airbnb. Das B&B steht dabei für Bed and Breakfast, übersetzt Bett und Frühstück. Frühstück, wie der Name vermuten lässt, bekommt man als Gast jedoch meistens nicht. Allgemein ähnelt Airbnb nur wenig klassischen Hotels. Vielmehr vermieten Leute ihre eigene freistehende Wohnung gegen Bezahlung an völlig Fremde. Kai ist Student und reist gerne in den Semesterferien. Eleni Schloss-Nickel sprach mit ihm darüber, wie und vor allem warum er dabei so gerne Airbnb nutzt.
Es ist in der Regel günstiger, zumindest wenn man halt in eine bekanntere, größere Stadt fährt. Da werden halt die guten Hotels dann auch schon oft sehr teuer. Und häufig kann man über Airbnb was Günstigeres finden, vor allem wenn man da noch längerfristig bleiben will. Der andere Grund ist, dass man, finde ich, einfach mehr erlebt.
Das liegt vor allem an den Vermietern. Durch die persönlichen Kontakte zu Einheimischen kann man sich oftmals den einen oder anderen Reiseleiter sparen und gute Geheimtipps abstauben.
Also ich kann mal nur ein Beispiel nennen, da war ich in Dublin für eine Woche, da habe ich bei so zwei irischen Brüdern übernachtet, die hatten halt ein Zimmer frei und mit denen konnte ich mich auch abends unterhalten und hinsetzen. Sie haben uns dann irgendwie so eine ganz urige, alte irische Kneipe empfohlen, an irgendeiner Ecke, das war super, ganz abseits von den ganzen Touristenorten.
Auch für die Gastgeber ist es immer wieder spannend, neue Bewohner zu bekommen. Anne ist schon seit 1,5 Jahren auf der Seite aktiv und vermietet eine ganz spezielle Unterkunft in Tübingen.
Ich mache das, weil das eine ganz besondere Immobilie ist, die ich einfach ab und zu auch selber nutzen möchte. Und deswegen, ich will es halt nicht dauervermieten. Das ist ein Transformatorenturm in Alter mit einem riesigen Balkon, der über einem kleinen Fluss schwebt. Das ist ein Turm, der auf 3 Stockwerken ist und der ist einfach, ja, es ist halt was ganz Besonderes.
Doch trotz aller Vorzüge machte Airbnb in der Vergangenheit auch Negativschlagzeilen. Mangelnde Sauberkeit, Mietnomaden oder Überwachungskameras in Zimmern sind nur einige Beispiele. Die Webseite hat jedoch auch ihr ganz eigenes Sicherheitssystem. Nach der Abreise können sich Gäste und Gastgeber gegenseitig öffentlich bewerten. Anne hat damit bisher nur positive Erfahrungen gemacht.
Die Mieter, die benehmen sich natürlich sehr gut. Es ist ja klar, weil keiner will eine schlechte Bewertung haben im Netz, weil dann er natürlich keine Wohnung mehr bekommt. Und ich versuche natürlich auch als Mieter, das alles recht zu machen, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass im Netz steht, dass das nicht gut war bei mir.
Die Plattform trifft außerdem noch weitere Vorsichtsmaßnahmen. Zahlungen der Mieter gehen im ersten Schritt an Airbnb und erst 24 Stunden nach dem Check-in an den Vermieter. Zudem kann jeder Nutzer sein Profil durch E-Mail-Adresse, Handynummer, Lichtbildausweis oder Foto für andere sichtbar verifizieren lassen. Gerade das Foto hinterlässt oft den wichtigsten Eindruck.
Irgendeine Anzeige ohne Bilder nehme ich halt kategorisch nicht, weil man es ja sich irgendwie vorher anschauen möchte. Und dann natürlich, man tritt ja dann noch mit den Personen in Kontakt, wie dann halt auch so der Kontakt ist und welchen Eindruck dann halt auch der Gastgeber entsprechend macht.
Der Mieter hat die Wahl und das nicht zu knapp. Über 2 Millionen Unterkünfte werden weltweit über Airbnb angeboten. Im letzten Jahr kam sogar die Diskussion auf, ob die günstigen Angebote eine zu große Konkurrenz zu Hotels darstellen. Auch Anne weiß, das Geschäft mit den Privatunterkünften boomt.
Ich kenne zum Beispiel einen, der ist arbeitslos geworden und der hat eine Wohnung und da ist ein Zimmer, wo sein Sohn drinnen gewohnt hat und der vermietet es für 38 Euro die Nacht. Ich meine, der hat dieses Jahr einen Umsatz gemacht von 10.000. Das ist durchvermietet mehr oder weniger, ne?
Eine direkte Gefahr für Hotels sieht sie speziell in solchen Fällen jedoch nicht.
Das kann sich jeder leisten und wenn du hier studierst, du hast einen Familienanschluss und sowas, ist ja eigentlich eine nette Idee. Und ich meine, das ist natürlich keine Konkurrenz zu einem Hotel, weil derjenige, der ein Zimmer bei einer Familie mietet für 38 Euro, der geht nicht in ein Hotel oder in eine Pension.
Doch immer öfter kaufen und vermieten Privatleute auch ganze Wohnungen dauerhaft als Ferienunterkünfte. Nicht immer werden dabei Abgaben gezahlt. Anne sieht dieses rein wirtschaftliche Betreiben von Airbnbs noch aus einem weiteren Grund kritisch.
Ich habe einige Immobilien und wie gesagt, ich persönlich würde das jetzt nicht machen, weil ich finde, man braucht den Mietraum hier eben. Wir sind hier eine Studentenstadt und den Mietraum wollen wir natürlich auch an die Leute hier vergeben. Deswegen würde ich das mit einer ganz normalen Wohnung nicht machen, obwohl natürlich mehr dran verdient ist.
Doch ist Airbnb überhaupt immer eine Alternative? Nicht jeder bevorzugt es schließlich, im Zuhause anderer Leute zu wohnen. Wer im Urlaub großen Wert auf Service und Komfort legt, sollte vielleicht doch in ein Hotel gehen. Für offene und flexible Reisende empfiehlt Kai die Seite jedoch weiter.
Ich denke, ich werde es nutzen. Die Frage ist halt, vielleicht nach dem Studium, wenn man sich dann doch auch eher ein Hotel leisten könnte. Vielleicht ändern sich dann auch irgendwann die Prioritäten, das weiß ich nicht. Das kann ich dann, wenn es soweit ist, feststellen.
Eleni Schloss-Nickel über Airbnb. Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Reisealternativen. Ob Essen, Autos oder Wohnungen, Sharing-Portale wie Airbnb liegen derzeit stark im Trend. Auch Kai und Anne haben sich mitreißen lassen. Wie sich die Diskussion um den geteilten Wohnraum entwickelt, wird sich in Zukunft noch zeigen. Sicher ist, dass man bei dieser Art zu reisen viel erlebt. She's been out for a week or a little more. Again and again and again, counting all these hours at night. A single cloud was passing by, hiding the moon behind the white, she always said. Years been fast in a row, but I didn't count. From time to time, it felt like we had chosen different worlds. Oh, the future is gonna be a new estate for you and me. At least in your eyes. Down to the upper side, I can see ghost town. Oh, until the morning glows, read it in your eyes. I believe in my whole life. Oh. She's been out for second change. Where milk and honey flows through our veins. What does an old picture tell? I thought I've always stayed the same, at least in your eyes. Down to the upper side, I can see ghosts all alone until the morning glows. Read it in your eyes. Reisen prägt und bildet. Deswegen entscheiden sich viele junge Erwachsene nach der Schule, erst einmal neue Ecken der Welt kennenzulernen. Ein freiwilliges soziales Jahr bietet dabei sowohl einen Ortswechsel als auch Erfahrungen in bestimmten Berufsfeldern an. Was einen noch bewegen kann, ein FSJ zu machen, hat Tatjana Matwenko im Gespräch mit Liane Aiwanger, Katharina Loch und Tobias Strittmatter herausgefunden.
Mal ins Ausland zu gehen wollen viele. Doch für ein FSJ muss es auch andere Gründe geben. Die meisten Freiwilligen machen ihr FSJ direkt nach dem Abitur, um herauszufinden, ob sie für einen späteren Beruf im sozialen Bereich geeignet sind. Liane Aiwanger, pädagogische Mitarbeiterin des Internationalen Bundes Tübingen.
Also ein Großteil der jungen Leute sind wirklich motiviert. und wollen sich für die Gesellschaft einsetzen. Darüber hinaus ist es für viele auch ein Überbrückungsjahr, mit dem Fokus auf sich zu orientieren, was Neues kennenzulernen, auch gebraucht zu werden. Dann ist natürlich ein Aspekt auch für einige eine Struktur zu haben. Eine Struktur zu haben nach der Schule, wo man deutlich freier ist, wo man aber klare Arbeitszeiten, Arbeitsregeln hat, wo man auch zumindest über das Taschengeld ein Stück weit finanziellen Puffer hat und Sozialleistungen erhält.
Neben der Möglichkeit, für sich Zeit zu nehmen und vom monotonen Alltag zu entfliehen, stellt ein kompletter Wechsel seiner Lebensweise natürlich auch einige Herausforderungen dar. Katharina hat während ihres FSJs in Peru mit Straßenkindern gearbeitet.
Die sind zu uns gekommen in das Zentrum und sollten da Kind sein, eben genau nicht verkaufen. Sie sollten da nach der Schule hinkommen können und da einfach Kind sein dürfen, basteln, Hausaufgaben machen, alles Mögliche, dass sie eben nicht nur den ganzen Tag auf der Straße sind und arbeiten.
Obdachlose Kinder vor Gefahren zu schützen, erfordert eine starke Persönlichkeit, viel Energie und Verantwortungsbewusstsein. Aber bei FSJ heißt das nicht, dass man nur sich selbst überlassen ist. In den freiwilligen Diensten sei die pädagogische Betreuung entscheidend. Es gehe ja nicht nur um den Einsatz in der Arbeitsstelle, sondern auch um ein persönliches Bildungs- und Orientierungsjahr. Dazu Liane Aiwanger.
Die Freiwilligen werden von beiden Seiten begleitet und angeleitet, vor Ort in der Einrichtung, aber auch hier beim Träger über die Seminare, über Einzelgespräche bei Bedarf, über Einsatzstellenbesuche. Und darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, hier Jugendliche sozusagen auch besonders zu fördern, wenn schwierige Situationen oder Lebenskrisen auftauchen, haben wir vor Ort auch systemische Beratung.
Eine wichtige Rolle beim Einleben spielt aber auch die Gesellschaft selbst und oft eben jene Kenntnisse und Fertigkeiten, die man selbst mitbringt. Tobias hat sein FSJ als Lernhelfer in Tansania gemacht.
Ich wurde eigentlich schnell akzeptiert. Irgendwie ist man als Weißer in Afrika doch irgendwie sehr angesehen. Ich habe mit den Leuten viel Sport gemacht, wir haben Fußball gespielt und hatte viel Kontakt mit den Leuten, habe die öfters getroffen im Dorf. Ich durfte dort als einziger Weißer bei einem Fußballspiel mitspielen und wir haben dann um Geld gespielt. Das wusste ich nicht, dass es so läuft, aber anscheinend ist es so, dass wenn die regionalen Teams gegeneinander spielen, dann geht es auch um Geld. Ja, wir haben gewonnen. Ich habe unterdessen auch ein Tor geschossen und war somit auch an dem Erfolg wichtig beteiligt. Und so haben wir danach das Geld bekommen und haben das Geld aufgeteilt. Das war wirklich ein cooles Erlebnis.
Ein ganzes Jahr im fremden Land zu verbringen, heißt, dass man sich einem anderen Alltagsrhythmus, neuen zwischenmenschlichen Regeln und alternativen Lebenseinstellungen anpassen muss. Aber gerade das Unbekannte im für ihn fremden Tansania reizte Tobias.
Da gibt es auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe, nämlich auf dem Markt. Dort ist es so, wenn man einkaufen geht, dann bezahlt man nicht einfach den normalen Preis, sondern man verhandelt. Und ich habe herausgefunden, dass die Leute sehr stark im Verhandeln sind. Und das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Ich habe versucht, immer stark den Preis runterzuhandeln. Und das habe ich hier noch nicht ganz loswerden können. Ich bin immer noch ein sehr starker Handler, wenn ich irgendwas kaufe. Und ich glaube, das habe ich in Tansania mir beigebracht und konnte es mir bis jetzt noch nicht abgewöhnen.
Für Tobias ist das Besondere eines FSJs die Möglichkeit, lange an einem Ort zu bleiben, dort Beziehungen zu knüpfen und in andere Kulturen und Lebensweisen einzutauchen. Katharina fügt dem noch den Wert der sozialen Erfahrung hinzu.
Diese Social Skills, die bringen einen bestimmt weiter mit Sicherheit und einfach auch diese Erfahrung, dass man mal gegangen ist und mal gesagt hat, hey, ich lasse jetzt mal alles stehen und liegen, ich gehe jetzt mal ein Jahr und versuche das da durchzuhalten und auch das Heimweh zu verdrängen und dann wieder herzukommen und wieder alles hier neu aufzubauen. Ich glaube, das sind Erfahrungen, die man einfach mitnimmt und die auch dann fürs weitere Leben sehr prägend sind und auch sehr wichtig sind. Also ich glaube, das ist einfach die Persönlichkeit, die man da aufbaut.
Tatjana Matschwenko über das freiwillige soziale Jahr im Ausland.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Micro Europa auf der Wüstenwelle. Heute dreht sich alles um das Thema Reisealternativen. Wer nach dem Abi kein FSJ gemacht hat, entscheidet sich vielleicht während des Studiums für ein Auslandssemester. Ein Erasmus-Semester heißt, das Vertraute zu verlassen, um die Welt kennenzulernen, fremde Orte zu besuchen und auf neue Menschen zu treffen. Am Ende eines solchen Abenteuers kehrt man in der Regel zurück, um das normale Studentenleben weiter zu genießen. Doch was geschieht, wenn die Fremde zur Heimat wird und ein Auslandsaufenthalt die gesamte Lebensplanung verändert? Svenja König hat mit zwei ehemaligen Erasmus-Studentinnen gesprochen. Jana Meyer kehrte wie geplant nach einem Jahr im Ausland nach Deutschland zurück. Mirela Ratoy hingegen kam über eine Erasmus-Partnerschaft nach Deutschland und ist nach dem Semester einfach geblieben.
Ich hatte einfach von allen zu wenig gehabt. Ich wollte einfach mehr. Ich wollte dieses Erlebnis weiterbringen und mit alles weiterkommen.
So erging es Mirela Ratoy gegen Ende ihres Erasmus-Semesters in Konstanz am Bodensee. Während ihres Studiums der Literatur- und Sprachwissenschaft im rumänischen Iași hatte sie zuvor die Möglichkeit erhalten, mit einem Stipendium nach Deutschland zu kommen.
Das war ganz viel Zufall. Ich war in meinem Masterstudium, mein zweites Semester. Da war so Erasmus eine ganz gute Möglichkeit für die Studenten zum Reisen und andere Bildungssysteme zu kennenlernen.
Ganz anders verlief es stattdessen bei Jana Meyer, die in Esslingen bei Stuttgart Soziale Arbeit im Bachelor studiert. In ihrer Hochschule engagierte sie sich schon früh im Auslandsamt und schloss dabei Freundschaft mit einer Gruppe finnischer Austauschstudenten. So erhielt sie eine Einladung nach Finnland, in die Stadt Jyväskylä.
Also war ich dann für 2 Wochen im Sommer in Finnland und dachte mir, ja, das ist schon ganz schön, da möchte ich nochmal hinkommen. Und wir haben da eben auch eine Partnerhochschule, sodass ich dann mich auf jeden Fall für den Ort entschieden habe.
Hingegen hatte Mirela Ratoy bei ihrer Ankunft in Deutschland noch keine Freunde oder Bekannte. Auch sprach sie kein Wort Deutsch, das führte schnell zu ersten Komplikationen.
Da war auch lustig, als ich angekommen bin. Ich hatte so einen Termin für die Studentenwohnheim mit dem Hausmeister da. Dann komme ich ja da rein und dann fange ich halt zu reden auf Englisch. Und der Typ versteht ja kein Wort und fängt mal nicht mal Deutsch zu reden, aber so eine komische Dialekt, die man hier spricht.
Doch nicht nur Mirela Ratoy hatte anfängliche Schwierigkeiten. Jana Meyers Versuche, in Kontakt mit der finnischen Sprache zu kommen, aber auch mit den Finnen selbst, gestaltete sich mühsamer als gedacht.
Ich kannte das Vorurteil, dass Finnen eher verschlossen sind. Und als ich dann dort war, hat sich das schon nochmal mehr bewahrheitet. Die meisten Leute sprechen Englisch und die anderen laufen so schnell vor einem weg, bevor man irgendwie versuchen kann, Finnisch zu sprechen, dass man es eigentlich nicht so braucht.
Trotz dieser sprachlichen Barrieren gab es für die beiden Studentinnen irgendwann den Moment, als sie merkten, dass sie nicht nur Urlaub machten, sondern sie waren tatsächlich an ihrem neuen Wohnort angekommen.
Ich glaube, dass hier dann nach dem Anfang von Kursen an der Universität und so, wo man quasi in eine Routine ankam, wo du jeden Tag wusstest, dass du hin musst zur Uni und dann zurück.
Also das erste Mal gemerkt, dass ich dort angekommen bin, war, als meine Mutter und meine Schwester zu Besuch waren und ich mich anders verhalten habe als die und wo ich gemerkt habe, okay, ich habe Angewohnheiten auch angenommen, die dort eben normal sind.
Schon von vornherein hatte Jana Meyer ein ganzes Jahr in Finnland geplant. Mirela Ratoy indessen entschloss sich erst nach 6 Monaten in Konstanz noch ein weiteres Erasmus-Semester anzuhängen.
Da war ja so Frühlingssemester, ganz viel ausgehen, ganz viel rumreisen. Das war auf jeden Fall schon vielleicht die besten 3-4 Monate meines Lebens. Und dann kam ja eine ganz verrückte Sommer, wo ich mich verliebt habe und irgendwie wollte ich nicht mehr gehen.
Auch für Jana Meyer hat das skandinavische Land und seine Leute bis heute eine große Bedeutung, obwohl sie wieder zurück nach Deutschland gekehrt ist. Aber ob das ausreicht, irgendwann ganz nach Finnland auszuwandern?
Also auf jeden Fall ist es zu einer zweiten Heimat geworden. Das macht ja auch eine Heimat aus, dass man Menschen hat, mit denen man sich wohlfühlt, zu denen man gehen kann und die man vermisst, wenn sie nicht da sind. Und das wäre schon auch ein Grund, wieder hinzugehen und länger da zu bleiben.
Mittlerweile lebt Jana Meyer wieder in Esslingen. Dort hat sie in den Studienalltag zurückgefunden, denn an erster Stelle steht für sie erst einmal ihr Bachelorabschluss. Bei Mirela Ratoy haben letztendlich die Argumente überwogen, in Deutschland zu bleiben. Sie begann eine Ausbildung in der Gastronomie, zog in eine große Studenten-WG und lernte Deutsch. Seit mehr als 3 Jahren lebt sie bereits in Deutschland. Wenn sie heute zurück auf ihre Erasmus-Zeit blickt, sieht sie nicht nur das eine Land, in das sie zum Studieren kam.
Ich hatte in meiner Erasmus-Zeit Kollegen, die aus Indien, aus Pakistan, aus China kamen, aus Südafrika, aus England auf jeden Fall. Da kennt man nicht nur ein Land, ein ganzes Welt manchmal.
Svenja König über das Erasmus-Studium. Natürlich hat Mirela Ratoy auch ein Stück ihrer Heimat mit nach Deutschland gebracht. Dazu gehört ihr Lieblingsmusikstück Cum Afi. Das Lied stammt von der Sängerin Inna, die, wie mich Mirela Ratoy, auch aus Rumänien kommt. Hören wir doch mal rein.
Trece timpul și înțeleg că trece dragostea, dar nu pe lângă mine o simt atât de tare. Îmi face bine, îmi face gândul meu să zboare. În cap la mine nu mai fluturi, nu mai vise colorate. Tu le colorezi pe toate, tu mă chem, mă duci departe. Și uite mine, uite lume, uite toate. Pe când cu tine am început să cred în povești. Nu am nevoie să mă înțelegi, mi-ajunge că mă iubești. Cum ar fi să plece toată lumea, să rămânem doar noi, să spun că ți-aș face un copil sau doi, să mergem la tine, dar nu unde stai, ci acolo la tine unde copilăreai. Să stăm în grădina ta de acasă și nimeni să nu ne mai grăbească. Transformă în copii. N-am nevoie de taruri, n-am nevoie de pas, că știu că tu ești lângă mine la orice pas. N-am nevoie de cuvinte, simt că mă iubești, vreau doar să rămâi cine ești. Vreau să fii tu așa cum ești acum, să fiu eu firul de fază și tu să rămâi pe nume. Că poate-mi zboară capul prea departe în nori și tu să fii acolo când e nevoie să cobor. Și-am început să cred în vise, am început să cred în povești prin aripi, cu tine prin filmul meu și amândoi suntem la fel, gândim doar pentru noi. Prin arii, cu tine prin arii. Cum ar fi să plece toată lumea, să rămânem doar noi, să spun că ți-aș face un copil sau doi, să mergem la tine, dar nu unde stai, ci acolo la tine unde copilăreai. Să stăm în grădina ta de acasă și nimeni să nu ne mai grăbească. Ne îndrăgostim, fugim și facem prostii, că dragostea ne transformă în copii.
Neben den verschiedenen Möglichkeiten von Unterkünften und Gründen einer Reise gibt es auch noch Unterschiede bei der Anreise selbst. Dabei gibt es auch Methoden, wie zum Beispiel als Anhalter zu reisen, bei denen viele vorsichtig sind. Wer geht denn heute noch trampen und worauf sollte man sich gefasst machen? Felicitas Markert hat mit Gerd Hagge und Julian Kriegsmann über deren Hitchhike-Erfahrungen gesprochen.
Trampen wir durchs Land. Das Wanderlied aus den 20er Jahren ist so alt wie die Tradition des Trampens selbst. Später, in Zeiten der Flower Power Generation, gehörte Reisen per Anhalter zum Lebensgefühl. Und auch heute noch geht der Daumen an vielen Autobahnauffahrten nach oben. Die Mitfahrt bei unbekannten Menschen ist nicht jedermanns Sache. Gerd Hagge und Julian Kriegsmann, Studenten der Ethnologie und der Medizin an der Uni Tübingen, waren im vergangenen Sommer gemeinsam trampen. Von Tübingen bis nach Porto und zurück. Neben dem knappen studentischen Budget spielte für sie besonders der zwischenmenschliche Aspekt beim Trampen eine Rolle. Julian erinnert sich an so manche Geschichte.
Das geht dann von dem Mann über, also der sein Auto mittels Fritteusenfett befährt, bis über den Mann aus Porto, der kein bisschen Deutsch oder Englisch spricht und uns dann zu leckerem Essen und Kaffee und Bier einlädt.
Beim Trampen kommt es vor allem auf die gründliche Planung und Organisation an. Gerd erklärt, wie sie anfängliche Schwierigkeiten überwunden haben.
Wir haben uns immer gute Punkte ausgesucht, um weiterzukommen. Das ist essentiell fürs Trampen, ne? Also die Vorplanung, wo stellst du dich hin, wo willst du raus vor allem, ne? Also heutzutage mit Smartphone und so weiter ist das leichter als früher mit der Karte. Aber das will man auch, also es ist keine Entspannung.
Gerd und Julian waren eine Woche in Portugal. Von 2 Wochen Urlaub haben sie 7 Tage alleine mit dem Trampen verbracht. Der Gedanke, das Handtuch zu werfen, lag nicht immer fern.
Trampen ohne Frustration zwischenzeitlich geht, glaube ich, nicht. Wir wollten zwischenzeitlich immer mal wieder den Bus nehmen, weil einfach manchmal die Frustration hochkommt und man einfach nicht weiterkommt. Und dann muss man aber sich immer weiter und weiter wieder ermutigen und das Lachen nicht verlieren. Und dann schafft man das auch weiter. Genau. Und dann, wenn man weiterkommt, dann ist das ein unglaubliches Glücksgefühl.
Das Risiko, als Hitchhiker Opfer einer Gewalttat zu werden, ist statistisch betrachtet relativ gering.
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Riesenabenteuer, aber man darf die Gefahr auch nicht unterschätzen. Das machen auch tatsächlich sehr viele Mädels, die sind dann auch oft zu zweit unterwegs. Aber es ist, glaube ich, viel zu viel Angst davor, weil du suchst dir deine Fahrer, deine Mitfahrer selber aus.
Die richtige Vorgehensweise kann Gold wert sein, sagt Gerd.
Wir haben uns kaum wirklich nur im Notfall wirklich an den Rand gestellt und ein Schild hochgehalten, sondern von Tankstelle zu Tankstelle, von Ort zu Ort, und wir haben die Leute angesprochen und die Leute, mit denen wir fahren wollten.
Doch nicht nur Gewalttaten stellen ein Risiko dar. Auch ein noch so freundlicher Fahrer kann schon mal einen heiklen Fahrstil haben. Für Tramper in brenzligen Situationen hat Gerd folgenden Tipp parat.
Erstmal muss man sich gegenseitig absprechen. Wir hatten tatsächlich auch so eine Situation, wo der Fahrer ja sehr, sehr müde war. Der hatte schon 25 Stunden hinter sich und kam aus Marokko. Und dann haben wir doch gemerkt, wow, der ist schon ganz schön müde. Und dann muss man klar sagen, so, Entschuldigung, bitte lassen Sie uns nächste Haltestelle raus. Man darf da auf keinen Fall Angst haben, zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste beim Trampen.
Planung, Kommunikation und eine gehörige Portion Nervenkitzel. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer Lust bekommen, sich auf die Reise zu begeben. Für ambitionierte Tramper gibt es sogar die Möglichkeit, an einer Challenge teilzunehmen. Seit fast 10 Jahren organisiert der Verein Abgefahren e.V. die deutschen Tramping-Meisterschaften. Die Geschichte des Trampens ist also noch lange nicht zu Ende geschrieben.
Über das Reisen per Autostopp. Ein Beitrag von Felicitas Mackert. Wer noch mehr von Gerd und Julians Abenteuer hören möchte, darf sich auf einen Filmbeitrag freuen, der bald auf Campus TV erscheint. Hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle geht's erstmal weiter mit einem Lied über ein Gefühl, das bei Reisen schnell aufkommen kann. Heimweh. In Home von Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Aber zuerst spielen wir Hitchhike von der Liverpooler Band The Roadrunners aus dem Jahr 1964.
I'm Lady Jesus Christ, ain't nothing please me more than you.
Ha ha, let me go home. Home is where I'm with you. Ha ha, let me go home. Home is where I'm with you.
Mit dem Zug quer durch Europa, mit einem Ticket? Interrail macht genau das möglich. Der Internationale Eisenbahnverband, eine Dachorganisation, plante Anfang der 70er Jahre Interrail als eine einmalige Aktion zu seinem 50. Jubiläum. Damals reisten Jugendliche einen Monat lang für ganze 235 Mark durch Europa. Die Aktion lief so gut, dass sie verlängert wurde. Zwei Interrailer erzählen von ihren 4 Jahrzehnte auseinanderliegenden Erfahrungen. Ulrich Hegele, Chefredakteur von Mikroeuropa, ist ein Interrailer aus den Anfangstagen und war 6 Wochen mit seiner damaligen Freundin in Frankreich und England unterwegs. Im letzten Frühsommer reiste Medienstudentin Ines Marschand dagegen alleine 2 Monate von Portugal nach Dänemark.
Apps, Google, das Internet, alles noch nicht erfunden, als Ulrich Hegele 1976 seine Reise plante. Dazu gehörte Paris in einem Ein-Sterne-Hotel, ein Campingplatz an der Côte d'Azur und London im Schlafsack, aber ohne Isomatte.
In der internetlosen Zeit war das hauptsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda und da gab es in East Acton, östlich von London, eine große Tent-City, also so eine Zeltstadt, wo diese ganzen Interrail-Touristen dann übernachten konnten. Und das haben wir irgendwie mitgekriegt.
Ganz anders Ines Marchand. Sie startete per Flug in Portugal und stieg dann in die Regionalzüge von Spanien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Über Zwischenstopp in Hamburg erreichte sie ihre Endstation Dänemark. Ihr stetiger Zugbegleiter war die Interrail-App.
Ich habe eigentlich das meiste Wissen übers Internet rausgefunden, einfach ziemlich lange recherchiert. Die App habe ich tatsächlich immer dann genutzt, wenn ich mit der Bahn gefahren bin. Das war ganz gut, weil ich da eben auch die genauen Abfahrtszeiten sehen konnte. Und über die App wird eben dann auch angezeigt, ob du zum Beispiel noch Reservierungen brauchst.
Zu Hochzeiten von Interrail war an Reservierungen nicht zu denken. Ulrich Hegele boxte sich mit seinem Alu-Rucksack durch den Zugwaggon.
Die waren total überfüllt. Also mehr ist im Prinzip gar nicht mehr durch den Zug durchgekommen. Da kam es ja auch noch dazu, dass es in der Zeit noch keine Großraumwagen gab, wie das heute üblich ist, sondern das waren alles Abteilwagen. Jeder hat einen riesigen Rucksack dabei und die sind dann überall alle gestanden und das war ziemlich chaotisch alles.
Statt über Rucksäcke zu stolpern, musste Ines Marchand regelrecht nach anderen Interrailer suchen.
Ich war tatsächlich überrascht, dass ich recht wenige Interrailer getroffen habe. Also ich hatte im Vorhinein auch zum Beispiel eine Dokumentation gesehen, wo es eben auch um die Anfänge von Interrail ging und hatte mir dann das auch so vorgestellt, dass überall eben Jugendliche und junge Erwachsene im Zug sitzen und man halt dort schöne Begegnungen hat.
Zeitzeuge Ulrich Hegele beschreibt das damalige Prinzip der Interrail-Begegnung eher nüchtern.
Und ansonsten hat man natürlich Bekanntschaften gemacht, also Freundschaften hat man jetzt nicht geschlossen, das war eher nur so kurzfristig, also man war zusammen im Abteil. Also man lernt sich kennen, findet zusammen und geht dann wieder auseinander, weil jeder irgendwie ein anderes Ziel hat.
Während Ulrich Hegele mit seiner damaligen Freundin eher unter sich bleiben wollte, wagte sich Ines Marchand alleine auf die Gleise. So kam sie schneller ins Gespräch mit anderen Reisenden. In Madrid feierte sie ihren 24. Geburtstag mit Kaffee und Kuchen, sogar mit einer Reisenden aus Übersee.
Ich habe dann im Hostel eine Amerikanerin kennengelernt. Wir waren dann auch noch im Museum, wo ich Picassos Guernica gesehen habe, im Original, wo ich schon sehr lange drauf gewartet habe, weil es eines meiner Lieblingsgemälde ist. Und dementsprechend war das dann ein gelungener Tag, den wir dann mit Tapas am Abend haben ausklingen lassen.
Um Paris zu besuchen, mussten deutsche Interrailer in den 70ern die deutsch-französische Grenze in Straßburg passieren. Und da machten die Jugendlichen auch ganz nette Bekanntschaften.
Grenzkontrollen schwierig. Die Zöllner sind alle dann immer durch den Zug gelaufen. Die haben natürlich schon sehr viele gefilzt, wie man so sagt, weil Rauschgift war damals natürlich schon ein Thema. Also da hat im Prinzip jeder irgendwie ein Marihuana oder so in der Tasche gehabt.
Für Interrail arbeitete Ulrich Hegele in den Schulferien als Möbelpacker. Das ersparte Geld landete nicht auf dem heute üblichen Girokonto, sondern auf dem Sparbuch. Doch damit lässt es sich schwer reisen.
Man hat sich dann hier in Deutschland erstmal so 100 Franc oder so umgetauscht. Und dann hatte man, das gab es auch schon, man hatte Reise-Traveler-Schecks natürlich dabei. Man konnte die dann einlösen direkt auf der Bank und hat dann das Cash gekriegt. Es hat den Vorteil gehabt, dass man dann nicht beklaut werden konnte, weil die Traveler-Schecks konnten, soweit ich das noch in Erinnerung habe, konnte man nur selber, also derjenige, auf dessen Namen das ausgestellt war, konnte das nur eintauschen. Also man musste dann irgendwie, glaube ich, seinen Personalausweis noch zeigen.
Auf der Interrail-Reise hörte Ulrich Hegele viele Sprachen. Schwedisch, Finnisch, Italienisch oder Portugiesisch. Und diese Internationalität hat Eindruck gemacht.
Mein Großvater, dem seine erste Reise, die er gemacht hat 1914, die war halt an die Front. Und wenn man sich das überlegt, was das bedeutet, dass wir grenzenlos reisen konnten in Europa und noch eine Generation vorher war absolut alles dem Krieg geopfert worden. Also da muss ich sagen, das hat auch einen Auftrieb gegeben.
Ines Marchand resümiert über die Motivation der Interrailer heute.
Ich glaube, der Reiz von Interrail liegt darin, dass man langsam reist, also dass der Weg auch irgendwie schon das Ziel ist und schon so ein bisschen nostalgisch mit Interrail unterwegs zu sein, weil schon auch, glaube ich, viele Menschen von den Anfängen der 70er Jahre Interrail-Bewegung wissen und das wieder aufleben zu lassen, ist wahrscheinlich auch irgendwie cool oder trendy.
Ein Beitrag von Jasmin Sessler zu Interrail, einem europäischen Bahnticket, das es schon seit Anfang der 70er gibt. Interessanterweise hat es ein Lied genau aus dem Jahre 1970 in Ines Marchands Interrail-Reiseplaylist geschafft. This Time Tomorrow von The Kinks.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Mikro-Europa-Sendung über Reisealternativen. Sie ist übrigens im Rahmen des Masterstudiengangs hier am Institut für Medienwissenschaft entstanden. An den Reglern saß heute Fabian Schaller. Redaktion hatte Ulrich Hegele. Schaut doch auch mal auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Alle Sendungen könnt ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek anhören. Mein Name ist Vivien Strittmatter und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören.